Und heute sage ich nicht, was sollen wir tun, was sollen wir lassen. Keine Moral, sondern Jesus. Da könnte man sagen, wissen wir schon alles. Ja, aber das ist der Kern der Verkündigung. Darum geht es heute. Er spricht zu seinen Jüngern im Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 1 bis 6. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen. Damit, wo ich bin, auch ihr seid. Und wohin ich gehe, wisst ihr. Und den Weg wisst ihr. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus Christus, danke für dieses Wort und diesen Zuspruch und dass du dich uns und dass du uns, den Vater und unseren Schöpfer offenbart hast. Segne dein Wort heute, lass es auf fruchtbaren Boden fallen und Hoffnung und Erneuerung und Ausrichtung bewirken. Amen.
Amen.
Dieser kleine Text enthält das Evangelium wie in einer Nussschale, in a nutshell, sagt man. Das heißt, ganz klein zusammengefasst, wie eine Miniaturausgabe. Wir werden sehen, zu wem wird eigentlich das alles gesagt? Da sind seine Jünger der engste Kreis. Wenn man ein klein bisschen zurückblättert in der Bibel, eine Seite zurück oder auf die vorige Doppelseite, dann sieht man am Anfang des 13. Kapitels, heißt es vor dem Fest des Passa, aber als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Das sind die Seinen, das sind seine, sein Eigentum, seine Jünger, der engste Kreis, die 12, die ihm gefolgt waren, 3 Jahre lang. Genauer gesagt jetzt in Kapitel 14 nur noch 11, denn einer ist rausgegangen, Judas ist schon aus der Runde gegangen, weil der Herr angedeutet hat, einer von euch wird mich verraten. Es gibt also diese Botschaft für den inneren Kreis, für die Insider sozusagen. Und wenn du heute hier sitzt und dich fragst, gehöre ich zu den Insidern oder zu den Outsidern, dann ist das eine gute Frage, denn eigentlich gibt es nichts dazwischen. Entweder bist du ein Insider oder du bist ein Outsider, aber man kann vom Insider vom Outsider zum Insider werden sozusagen. Und wenn du ein Outsider bist und sagst, bei diesen Elfen wäre ich nicht dabei gewesen, dann ist es trotzdem auch eine Botschaft für dich, denn dieses Evangelium ist ja aufgeschrieben worden, damit jeder es kennenlernen kann und sozusagen Appetit darauf bekommt und sagt, da wäre ich auch gern dabei, zu denen möchte ich auch gehören. Diese 11 Leute, zu denen der Herr hier spricht, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich, sind alles andere als perfekt. Das wissen wir schon aus den Geschichten der Evangelien. Aber das erfahren wir hier auch im direkten Umfeld dieses Textes, dieser Erzählung. Denn es ist eine Gruppe von Leuten, die schwer verunsichert ist. Darum sagt der Herr ihnen ja auch, euer Herz erschrecke nicht, euer Herz werde nicht bestürzt oder erschüttert. Das muss man nicht zu Leuten sagen, die sich ihrer selbst und der Situation sozusagen voll sicher sind. Sie ist für komplett verunsicherte Leute und wenn du heute hier bist und sagst, ich bin auch ziemlich verunsichert, dann ist das eine gute Botschaft für dich. Kurz vorher hatte der Herr gesagt, einer von euch wird mich verraten und selbst als Judas rausgegangen war, hatten die anderen noch nicht richtig verstanden, was los war und fragten sich noch, ob es nicht vielleicht einer von ihnen sein könnte, der diesen Verrat noch begehen würde. Diese Botschaft ist für Petrus, der kurz vorher sich hoffnungslos überschätzt und sagt, Herr, ich würde mit dir auch in den Tod gehen. Und der Herr sagt ihm dann, weißt du was, noch bevor am nächsten Morgen der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Das muss Petrus unglaublich erschüttert haben. Er hält auch fortan den Mund. Er taucht hier als Fragesteller nicht weiter auf. Für jemanden, der sich komplett überschätzt und dann eine demütige Selbsterkenntnis bekommen muss, ist diese Botschaft. Wenn du so einer bist, dem sowas passieren könnte oder schon passiert ist, dann ist es ein Evangelium für dich. Diese Botschaft ist für Thomas, den notorischen Zweifler, ein sympathischer Jünger, finde ich. Ich kann ihn gut nachvollziehen. Er stellt immer kritische Fragen, weil er manches einfach nicht einsehen kann oder nicht so leicht einsehen kann. Er fragt ja in dem Text, den wir gelesen haben, Vers 5, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Obwohl der Herr gerade gesagt hatte, ihr wisst den Weg, man könnte sagen, Thomas, willst du sagen, dass ich lüge? Naja, Thomas ist einfach ehrlich und sagt, ich hab's nicht verstanden, Herr. Wenn du zu solchen Leuten gehörst, dann ist das eine Botschaft für dich. Sie ist für Philippus, der in Vers 8 sagt, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Und der Herr sagt, Philippus, ich bin 3 Jahre lang bei euch. Hast du es noch nicht verstanden? Wer mich gesehen hat, hat ja den Vater gesehen. Man könnte sagen, für einen, der ein bisschen länger braucht, um es zu verstehen, ist diese Botschaft auch. Der hier sagt, euer Herz werde nicht bestürzt oder nicht erschüttert oder erschrecke nicht oder, wie ich noch in der Volksbibel gelesen habe, keine Panik, Leute. Das ist derselbe, der ganz kurz vorher angesichts seines bevorstehenden Opfertodes selbst sagen musste, ich bin schwer erschüttert. In 12, Vers 27 sagt er, jetzt ist meine Seele bestürzt und was soll ich sagen? Das ist derselbe, der, bevor er dem Judas sagen muss, einer von euch wird mich verraten, innerlich tief erschüttert ist. Kapitel 13, Vers 21, als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Der Herr selbst ist tief erschüttert, aber er spricht nicht von sich. Er kreist nicht um sich und seine Angst vor dem bevorstehenden Opfertod, sondern er wendet sich in großer Liebe und Fürsorge seinen 11 verunsicherten Jüngern zu. Und das ist Jesus so, ja, wie wir ihn kennen dürfen und schätzen und lieben und bewundern dürfen, dass er sich komplett veräußert, verausgabt für seine Jünger. Hier scheint schon etwas auf von diesem wunderbaren Tausch. Jesus wird erschüttert, damit wir nicht erschüttert, nicht bestürzt bleiben müssen, damit wir realistisch zuversichtlich sein können. Die Situation hier ist ja das Ende des dreijährigen öffentlichen Wirkens und Dienens des Herrn. Äußerlich betrachtet, ein Zimmermann, ein Bauhandwerker aus einem unbedeutenden Dorf in Galiläa, der mit ungefähr 30 Jahren zu einem umherwandernden Rabbi und Lehrer wurde, dem dann viele folgten. Und als solchen haben ihn ja auch ganz viele Leute bis zum Ende betrachtet. Sie hatten dann gesagt, du überschätzt dich, du machst dich selbst Gott gleich und das bist du nicht und das darfst du nicht. Und das hat ihn letztlich ans Kreuz gebracht. Seine Jünger hatten ihn gewarnt, in diesem Jahr nach Jerusalem zu gehen. Als Maria und Martha ihn gerufen hatten nach Bethanien, Lazarus, dein Freund, ist krank. Da haben die Jünger gesagt, lass uns besser nicht dahin gehen. Du weißt ganz genau, dass die Juden dich gerade noch töten wollten. Und jetzt sind viele da auf dem Fest, kommen zu dem Passafest und das ist sehr gefährlich. Und dann sagt der Herr, wir gehen da trotzdem hin. Und dann sagt Thomas resigniert, na gut, lass uns mit ihm gehen und mit ihm sterben. Nun sind sie am Donnerstagabend zusammen, haben das Passa gegessen und der Herr hat ihnen noch so viel zu sagen, dass seine Reden und seinen Trost und seine Lehre über den Heiligen Geist und über das, was geschehen wird, mehrere Seiten im Johannesevangelium füllt. Und noch bevor die Sonne am nächsten Tag aufgehen wird, also in weniger als 24 Stunden, wird er verhaftet werden nach einer kurzen und äußerst ungerechten richterlichen Verhandlung und Untersuchung und vor der Stadt an einem Kreuz hängen. Das ist der, der ihn spricht, sagt: Freunde, seid nicht erschüttert. Keine Bange, keine Panik. Glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Er weiß ganz genau im Voraus, was passiert. Er ist so selbstlos und freundlich. Er kümmert sich nicht um sich. Niemand kümmert sich um ihn. Er kümmert sich um seine Jünger. Er kümmert sich auch um uns und um dich. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Vielleicht hast du in deine Bibel geguckt und dort steht: Glaubt an Gott und glaubt an mich. Hier ist der Originaltext ein bisschen mehrdeutig. Man könnte ihn eigentlich auf verschiedene Weise übersetzen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Oder glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Oder ihr glaubt an Gott, ihr glaubt auch an mich. Oder eben so, wie ich es vorgelesen habe: Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Eigentlich ist es eine Feststellung: Ihr glaubt ja an Gott, ihr glaubt ja an mich. Und das stimmt auch. Das stimmt auch für die Jünger. Und gleichzeitig eine Aufforderung, weil dieser Glaube angefochten ist und im Moment nicht tragfähig zu sein schien. Glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Es hat aber auch noch die Dimension natürlich, dass ihr sagt: An Gott glaubt ihr ja sowieso, wisst ihr das? Dann glaubt auch an mich, denn der Gott, an den ihr glaubt, den verkörpere ich für euch. Natürlich glaubten sie an Gott. Für einen Juden, für Israeliten, gar keine Frage. Im 14. Psalm heißt es: Der Tor, der Dummkopf, spricht in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott. Die Vorstellung sozusagen, dass Atheismus eine gültige Alternative zum Glauben an Gott sein könnte, fanden die Juden lächerlich. Darum wird im Alten Testament ganz selten dazu aufgefordert, an Gott zu glauben, sondern normalerweise werden die Leser oder Zuhörer aufgefordert, auf Gott zu hören und ihm zu gehorchen. 5. Mose 6: Höre Israel, der Herr unser Gott ist ein einiger Herr. Den sollst du lieben, auf dessen Gebote sollst du achten und darauf hören und darauf achten, sie zu tun, damit es dir gut geht. Wenn im Alten Testament vom Glauben die Rede ist, dann bedeutet es normalerweise nicht primär die Existenz Gottes für wahr zu halten, denn das war für ihn selbstverständlich, sondern ihm zu vertrauen. Abraham glaubte Gott. 1. Mose 15: Und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Was war die Situation? Abraham war über 80 Jahre alt und Gott hatte ihm versprochen: Du wirst Vater eines großen Volkes werden. Und Abraham sagte erst: Geht ja gar nicht. Aber dann hat er gesagt: Okay, wenn du es versprichst, wird es wohl so sein. Er musste noch ziemlich lange warten, bis seine Frau 100-jährig den Sohn zur Welt brachte, der das Versprechen einlösen sollte. Abraham hat auf Gott vertraut und ist damit das große Vorbild geworden für alle, die auf Gott vertrauen. Und ihm wurde es zur Gerechtigkeit gerechnet. Aus eigener Kraft hätte er nichts, gar nichts dazu tun können und ist damit ein Bild geworden für uns alle, die wir aus eigener Kraft nichts, gar nichts dazu zu unserer Errettung tun können. Also wenn im Alten Testament von Glauben die Rede ist, dann heißt es: Vertraue darauf, dass Gott seine Versprechen hält. Sei zuversichtlich im Vertrauen auf Gott. Als das Volk Israel durchs Rote Meer gezogen war und die Ägypter in demselben Meer umgekommen waren, schließt die Erzählung in 2. Mose 14 mit dem Satz: Da glaubten sie an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. 2. Mose 14, Vers 31, also am Ende der Geschichte. Da glaubten sie an den Herrn. Ja, sie hatten vorher auch gewusst, dass es Gott gibt. Aber da war ihr Vertrauen gestärkt und wiederhergestellt. und an Mose seinen Knecht, das ist selten so, wie hier auch im Johannesevangelium, glaubt an Gott und glaubt an mich. Da glaubten sie an den Herrn und an Mose seinen Knecht. Später, als zum Beispiel der König Josaphat einmal seine Leute gegen eine Übermacht von Feinden führen musste und alle sehr verzagt waren, 2. Chroniker 20, da ermutigte er seine Leute mit dem Satz, glaubt an Gott und glaubt an seine Propheten. Also, der Glaube kommt immer aus der Verkündigung der Propheten wie Mose oder späterer Propheten. Der Herr Jesus ist sozusagen auch ein Prophet natürlich, aber anders als die früheren Propheten ist er selbst auch der Inhalt der Botschaft. Natürlich braucht der Glaube auch einen Inhalt. Also so ein allgemeines Vertrauen, so ein kindlicher Optimismus kann nicht gemeint sein. Ich bin ein gläubiger Mensch, ich habe Vertrauen, ich gehe optimistisch in die Zukunft, wird schon alles gut gehen, wird schon nicht so schlimm werden. Reicht bei weitem nicht aus. Der Glaube braucht auch einen Inhalt und einen Gegenstand. Ich muss wissen, wem ich vertraue. Es reicht nicht aus, vertrauensvoll hinter jemandem herzulaufen, der mich in die Irre führt. Ich muss wissen, dass dieser, dem ich vertraue, verlässlich ist. Wenn er sagt, also, ihr glaubt an Gott, können wir mal überlegen, was für einen Gott glaubten denn diese Jünger? Meine Aufzählung ist unvollständig. Erstens, natürlich an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Den Schöpfer, dem alles gehört und dem auch jeder verantwortlich ist. Sie glaubten an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Den Gott von Nomaden und im Fall von Jakob eines Schlitzohrs. Dem Gott der Leute, die Stammväter eines großen Volkes werden sollten, das nicht wegen seiner Kraft oder seiner Begabung ein besonderes Volk wurde, sondern weil Gott es ausgewählt hatte. Sie glaubten an einen eifernden Gott, 2. Mose 20, bei Beginn der 10 Gebote, der keinen neben sich duldet. Nicht einen Gott unter vielen, sondern einen, der alle Aufmerksamkeit und allen Gehorsam und alle Anbetung für sich alleine haben will. Zu Recht. Sie glaubten an den, der ein heiliges und gerechtes und gutes Gesetz gegeben hatte. Wenn man dieses Gesetz befolgt, dann war damit die Verheißung des Lebens verbunden. Und darüber nachzudenken, wie im Psalm 1, der Psalmdichter sagt, sein Leben lang, das lohnt sich, das macht einen glücklichen Menschen aus. Dieser Gott hat ein Gesetz gegeben, ehrlich gesagt, er findet mal ein paar Regeln, handelt ein paar Regeln untereinander aus. Dieser Gott ist ein Gesetzgeber. Dieses Gesetz ist eine Leuchte für den Lebensweg, wertvoller als Honig und Gold. Es wird in den Psalmen ausführlich so besungen. Sie glaubten an einen barmherzigen und geduldigen Gott. Langsam zum Zorn, groß an Güte, der aber die Sünde nicht duldet und den Schuldigen keineswegs für schuldlos hält. 2. Mose 34. Sie glaubten an einen Gott, der heilig ist und darum von seinem Volk zu Recht radikal Heiligkeit einfordert. Wohl wissend, dass sie das niemals halten konnten. 3. Mose 11. Seid heilig, denn ich bin heilig. Sie glaubten an einen lebendigen Gott, der hört und sieht und sichtbar in der Geschichte eingreift und handelt. Im Gegensatz zu toten Götzen, die die Nachbarvölker verehrten. Sie glaubten an einen Gott, der sein Volk liebt und ihm treu ist. 5. Mose 7. Nicht, weil ihr mehr seid als die anderen Völker oder besser, habe ich mich euch zugewandt, sondern wegen meiner Liebe zu euch, sagt er ihnen. Wegen nichts anderem. Kein Verdienst auf der Seite des Menschen. Keine kühle Distanz auf der Seite dieses allmächtigen Gottes, sondern Liebe. Sie glaubten an den Gott, der die Menschen vor ihrer Geburt schon kennt, meinen Keimsamen deiner Augen betet, David, und meine Tage waren schon in deinen Büchern verzeichnet, ehe es den ersten dieser Tage gab und der meine Gedanken liest und meine tiefsten Geheimnisse durchschaut. Psalm 139. Kommt euch das alles selbstverständlich vor? Man muss es nur vergleichen mit anderen Erzählungen von Göttern oder den Vorstellungen von Gott, die Menschen heute haben, auch in anderen Religionen, um zu sehen, dass das ein großartiger Gott ist, dass es eine wunderbare Offenbarung ist, dass es etwas Besonderes ist, Gott so kennen zu dürfen. Einen Gott, der das Innerste kennt, der heilig ist und sich trotzdem liebevoll den Menschen zuwendet. Sie glaubten an einen Gott, der spricht, manchmal hörbar zu Einzelnen, manchmal im Traum, manchmal durch Boten, jedenfalls auch durch sein geschriebenes Wort, das wie Feuer ist, wie ein Hammer der Felsen zerschlägt. Jeremia 23. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Ihr glaubt an Gott. Sie glaubten an einen Gott, der die Sterne beim Namen nennt und gleichzeitig bei den Menschen zerbrochenen Herzens wohnt, so groß und sich so klein macht und ihre Wunden heilt, Psalm 34 und Psalm 147. Ein Gott, der sich nicht zu schade ist, der ausgestoßenen Magd Hagar in der Wüste zu erscheinen, sie zu trösten, der sich nicht zu schade ist, den deprimierten Elia unterm Ginsterstrauch herumliegend und seinen Tod herbeisehnend zu besuchen, ihm einen Kuchen zu bringen und zu sagen, isst, steh auf, weiter geht's, Elia. Sie glaubten an einen Gott, der Sünde vergibt und in die Tiefe des Meeres wirft, wo man sie nicht wieder herausfischen kann. Haltet ihr das für unspektakulär? Ich halte das für spektakulär. Dieser Gott ist heilig. Er sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Keineswegs halte ich für schuldlos den Schuldigen. Und dennoch ist der Prophet Micha gewiss, im 7. Kapitel, Vers 19, er wird unsere Sünde ins tiefste Meer werfen und dort holt sie niemand wieder heraus. Benjamin, du hast das Thema ja so ein bisschen angesprochen. In unseren Gehirnen bleibt das Schlechte oft lange haften. Gott vergibt es. Er schmeißt es weg, wo man es nie wiederfinden kann. Das ist der Gott, an den auch diese 11 verzagten Menschen eigentlich glaubten. Sie glaubten an den Gott, der ganze Armeen zerschlägt und die Herzen der Könige wie Wasserbäche lenkt, der sich aber zugleich den Kleinen und Armen zuwendet. Was für eine Offenbarung, was für ein Gott, den man sich nicht ausdenken kann, den sich auch die umliegenden Völker nicht ausgedacht haben, den sich auch die Römer, von denen weiß ich ein bisschen mehr, in keiner Weise ausgedacht haben oder die Griechen. Solch einen Gott. Schade nur, dass man diesem Gott aus eigener Kraft gar nicht nahe kommen kann. Wie kann man mit dem in eine friedliche Gemeinschaft kommen, wenn man den Weg verloren hat, nicht weiß, wie soll ich leben, was soll ich tun, was soll ich lassen und normalerweise auf selbstgewählten Holzwegen unterwegs ist? Wie soll man diesem Gott nahen, wenn man die Wahrheit verloren hat und darauf angewiesen ist, alles zu glauben, was Menschen erzählen, in den Abendnachrichten oder in schlauen Büchern oder bei TikTok? Weil man selbst nur so eine beschränkte kleine Wahrnehmung hat. Wie soll man diesem Gott nahen, wenn man weiß, dass man sterben muss und dann diesem heiligen Gott als Richter begegnen muss? Kurz gesagt, wie soll man diesem wunderbaren Gott nahen und nicht vor ihm flüchten wollen, wenn man ein sündiger Mensch ist? Und das haben wir ja alle von Natur aus. Dann braucht man einen Vermittler. Und das ist Jesus. Und als solchen bietet er sich hier an. Glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Ihr glaubt doch an Gott? Ja klar, glaubt doch auch an mich. Dieser Vermittler muss mächtig und perfekt sein. Da reicht nicht ein Prediger oder ein Prophet, denn das waren alles auch sündige Menschen. Ihr glaubt doch an Gott, sagt der Herr. Vertraut auch auf mich. Nirgendwo steht in der Heiligen Schrift, und jetzt sage ich was, widersprich mir gerne, nirgendwo steht in der Heiligen Schrift ausdrücklich, Jesus ist Gott. Aber glauben wir das? Ja, ja. Zugleich bezeugt die ganze Heilige Schrift von Anfang bis Ende, in tausenden von Andeutungen und Bildern, weil man es anders gar nicht sagen kann, genau diese Tatsache, dass sich in dem etwas über 30-jährigen Bauhandwerker aus dem unbedeutenden Dorf Nazareth dieser Gott den Menschen offenbart. Das ist das Geheimnis. Das ist der Kern von allem. Wenn Jesus, der kurz vor seiner Kreuzigung, ganz kurz vor seiner Kreuzigung stand, vertraut auf Gott, vertraut auf mich, setzt er sich mit diesem ewigen Gott gleich. Jeschua von Nazareth ist der ewige Mensch geworden, das fleischgewordene Wort Gottes. Er spricht dann vom Haus seines Vaters. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Das Haus, er nennt Gott seinen Vater und macht damit sich selbst Gott gleich. Das zum Beispiel hatten die jüdischen Zuhörer schon viel früher im Evangelium deutlich verstanden. Kapitel 5, Vers 18, er spricht von seinem Vater und die Kritiker sagen, das darfst du nicht sagen. Damit machst du dich Gott gleich. Und sie wollten ihn steinigen. Er spricht von diesem Haus, als wäre es sein Haus. Es ist auch sein Haus. Es ist natürlich kein Haus so aus Stein. Das ist nur ein, das kann nur ein Bild sein, weil wir uns diesen Ort, wo Gott wohnt, diese Gegenwart Gottes nicht vorstellen können. Schon König Salomo weiß in 1. Könige 8, dass dass Gott für ein Haus zu groß ist. Kein Haus der Welt kann dich fassen, sagt er, als er den prächtigen Tempel einweiht. Der Tempel heißt dennoch das Haus Gottes. Auch der Herr selbst nennt ihn im Johannesevangelium Kapitel 2 das Haus Gottes. Mach nicht das Haus Gott, das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus, sagt er, als er mit der Peitsche da durchgeht und die Händler vertreibt. Das Haus meines Vaters, mach nicht das Haus meines Vaters zu einer Räuberhöhle und zu einem Kaufhaus. Es ist das Haus meines Vaters. Und das ist der Ort, wo Jesus hingehört. Das ist sein natürlicher Wohnort sozusagen, die Gegenwart Gottes, die Gegenwart seines Vaters, weil er mit diesem eins ist, weil er Gott offenbart. Der Himmel ist eigentlich auch ein bildlicher Ausdruck. Also im Himmel, da sind Wolken mal oder die Sonne scheint, oder es fliegt mal ein Raumschiff dadurch bis zum Mond und wieder zurück und dann staunen sie, sind wir sehr weit gekommen, aber das war eigentlich gar nicht sehr weit. Himmel ist einfach ein Wort dafür, da wohnt Gott. Früher als Kind dachte man ja, also dann ist da oben Gott, aber was ist mit den Leuten in Australien? Dann ist da auf der anderen Seite auch Gott. Also das ist ein Bild dafür, für Gottes Allgegenwart und seine Macht und Größe. Ich habe entdeckt, das war mir nicht so klar, dass schon Jesaja diesen Himmel, diesen Wohnort Gottes beschreibt und sagt, da wohnt der Vater. In Jesaja 63, Vers 15, blicke vom Himmel herab, der Wohnung deiner Heiligkeit, denn du bist unser Vater. Jesus sagt, nichts Neues eigentlich zu den Leuten, wenn er sagt, das ist mein Vater. Aber sie haben gemerkt, dass damit ein besonderer Anspruch verbunden war. Und den wollten viele ihm nicht glauben. Aber seine Jünger, ja, die haben schon früh gesagt, wir haben den Christus gefunden, von dem Mose und die Propheten reden. Und Nathanael sagt schon im ersten Kapitel, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das haben sie schon geglaubt. Also wenn er sagt, glaubt auch an mich, dann hätten sie auch sagen können, Herr, wir haben dir doch schon längst geglaubt. Aber dieser Glaube muss immer, der kommt immer wieder auf die Probe. Und sie hatten auch etwas falsch verstanden. Sie hatten gedacht, alles wird gut und wir werden ein großes Königreich und wir sind die Minister rechts und links und Christsein ist sozusagen cool und setzt sich in der Welt durch. Aber das war ganz falsch. der Christus musste erstmal sterben. Wenn der Herr sagt, dass er dort hingehen wird, in das Haus des Vaters, dann heißt es mindestens dreierlei. Erstens, um dahin zu kommen, muss man aus diesem Leben abscheiden, er muss sterben. Zweitens, nachdem man gestorben ist, dahin zu kommen, muss man wieder lebendig werden. Er wird auferstehen. Drittens, er wird in dieses Vaterhaus gehen und nicht sonst irgendwo hin, denn da kommt er her und da gehört er hin, der ewige Sohn Gottes, das Wort, das im Anfang war, das bei Gott war und das Gott war und ohne das nichts geworden ist, der ewige Logos, der schon lange existierte, bevor das Kind Jesus in Nazareth in Bethlehem geboren wurde, der schon ewig da war. Dieser Ewige, der sich in den Jesus von Nazareth geoffenbart hat, oder durch den er offenbart wurde, will die, die ihm vertrauen, dorthin einladen, in dieses Haus des Vaters. Nicht damit sie dort irgendwie im Luxus leben, in einer schönen Wohnung, so wie in einem Luxus-Apartment oder wo man andere interessante Dinge kennenlernen kann oder verstorbene Verwandte trifft. Tja, da sehen wir uns wieder. Das mag sein. Aber darum geht es nicht. Sondern damit, da wo ich bin, auch ihr seid. Das ist, Gott möchte mit uns eine tiefe Gemeinschaft haben. Und er sagt, erschreckt euch nicht, keine Panik, Leute. Es wird jetzt schlimmer kommen, als ihr dachtet. Aber vertraut mir trotzdem, denn alles wird gut. Ich möchte euch zu mir ziehen. Von alleine wären sie nie dahin gekommen. Er sagt, verlasst euch drauf. Ich komme und hole euch zu mir. Dieser Jesus, der wenige Stunden vor seiner Kreuzigung steht, ist der Messias, von dem der Prophet Daniel sagt, dass er ausgerottet werden wird. Er ist das Lamm, von dem Jesaja sagt, dass es geschlachtet wird für unsere Sünde. Er ist auch der Menschensohn, von dem Jesaja im siebten Kapitel, Daniel im siebten Kapitel sagt, dass ihm Herrschaft und Gewalt gegeben wird. Ihr glaubt an Gott, an was für einen Gott? Israels? Sehr gut, aber das rettet euch nicht. Glaubt auch an Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Niemand kommt zum Vater als durch mich, sagt er. Was für eine steile Aussage. Manche haben das schon so gesagt und erklärt. Ich mache es auch nochmal. Wenn das nicht stimmen sollte, wäre er größenwahnsinnig gewesen oder ein Lügner. Alles spricht dafür, dass er hundertprozentig glaubhaft und verlässlich ist. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Noch einmal, was heißt das, auch an Jesus zu glauben? Es heißt Vertrauen, aber du musst wissen, auf wen du da vertraust. Du musst ihn kennenlernen aus der Heiligen Schrift und aus der Verkündigung und im Gebet und im Leben. Aber ich glaube in dieser Reihenfolge, damit du keinen falschen Christus nachläufst. Wie kann ich dazu kommen, wie kann ich das für wahr halten, wenn ich verunsichert bin? Und ich bin oft auch verunsichert. Ihr nicht? Erstens, bete. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ich glaube, Herr, hilf meinem Unglauben. Zweitens, bekenne. So wie alle diese Jünger getan hatten, bei all ihren Zweifeln und Ängsten und Selbstüberschätzung. Bei all ihrem Schwanken zwischen Grandiosität und Depression sozusagen. Bekenne, dass Jesus Herr ist, Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Paulus beschreibt das so in Römer 10. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Das Bekennen heißt es auszusprechen. Das kannst du einmal im Gebet tun für dich alleine, das kannst du aber auch also überall, wo du das vor Zeugen tust, bindest du dich selbst fester daran. Das kannst du auch da tun, wo Leute widersprechen, natürlich. Das ist manchmal schwer, manchmal hat man nicht den Mut. hält man lieber den Mund. Aber das Bekennen ist natürlich ein starkes Tool sozusagen, es macht meinen Glauben stärker. Es ist keine Strategie, um selbst den Glauben stark zu machen, aber es wird helfen, weil Gott es belohnt. Wer mich vor den Menschen bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen, sagt der Herr dem Jünger einmal. Sprich es aus im Gebet, aber auch vor Leuten. Drittens, glaube, dass auch dein Glaube ein Geschenk Gottes ist. Und dass der Herr selbst sich darum kümmert, dass der Glaube nicht aufhört. Den Petrus sagte einmal, der sich für den Stärksten hielt, vielleicht, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das hat Petrus bitter nötig, genau wie wir. Jesus betet dafür, dass unser Vertrauen auf ihn nicht aufhört. Wir sind in jeder Hinsicht hundertprozentig von ihm abhängig. Unser Glaube ist keine Meisterleistung und wird es niemals werden, sondern ein Geschenk von Anfang bis Ende und jeden Tag. Der, dem wir vertrauen, ist das Bild des unsichtbaren Gottes, in dem die Fülle der Gottheit wohnt. Nicht nur ein Wegweiser, wie andere Religionsgründer und respektable Philosophen, sondern der Weg selbst. Ich muss den Weg nicht verstehen, ich muss nur bei Jesus bleiben und dann gehen wir zusammen den Weg. Er lehrte nicht nur Wahrheit, er verkörpert die Wahrheit. Er ist absolut wahrhaftig, er ist die Wahrheit über Gott und die Wahrheit über die Menschen. Und alles, was dem widerspricht, muss aus meinem Denken verschwinden. Er ist nicht nur der gute Ratschläge für ein gelingendes Leben gibt, er ist das Leben selbst. Er ist der Schöpfer und Erhalter des biologischen Lebens und des geistlichen Lebens. Ohne ihn ist nicht eins geworden, was geworden ist, Johannes 1. Ohne ihn ist nichts. Er ist das Leben selbst. Er ist der Sohn, den Gott aus Liebe in die Welt gesandt hat, damit jeder, der ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Viele Fragen bleiben offen. Das ist immer so, bei mir jedenfalls. Aber darum lasse ich mich gerne auffordern, ihr vertraut auf Gott, vertraut auch auf mich. Und man kann das auch so ausdrücken in einem Gebet, indem man einfach das für sich formuliert. Ich glaube an Gott und ich vertraue ihm. Und ich glaube mit Gottes Hilfe auch an dich, Herr Jesus Christus. Und ich vertraue dir, dass du für mich Weg, Wahrheit und Leben bist. Dass du für mich eine ewige Wohnung hast in Gottes Gegenwart. Amen.
Amen.